Vielen Dank auch von mir für die Einladung natürlich und für die nette Einleitung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich am Ende des Tages noch groß kreativ hier vorzubringen habe. Zumal ich in der relativen Verlegenheit bin, ein Projekt präsentieren zu müssen, was noch gar nicht stattgefunden hat. Trotzdem glaube ich, dass vielleicht der ein oder andere Anschluss an die Frage zum Vorbildcharakter der künstlerischen Tätigkeit, die beim Vortrag von Lisa Basten aufgetaucht ist, gebracht werden kann, dass ich vielleicht an die Subjektivierungsdiskussion, die es bei Sarah Nils gegeben hat, anknüpfen kann. Und vielleicht, ich glaube, ich bin ein Vertreter dieser mittleren Geschichten und halte an der Kritik des Kreativitätsdispositivs fest, von der Sarah Maas gerade gesprochen hat. Ich möchte sofort beginnen und den Titel meines Vortrags erklären, im Depot des Kunstregimes. Ein Regime beschreibt immer einen Herrschaftszusammenhang, der von verschiedenen Dynamiken geprägt ist, von zwingenden Strukturen wie von befreienden Praktiken, sozial strukturell von oben und von unten, disziplinierend und partizipativ. Ich verwende den Begriff des Kunstregimes hier also nicht in dem philosophischen Sinne, in dem Jacques Rancière ihn geprägt hat. Stattdessen benutze ich den Regimebegriff soziologisch, in etwa so, wie er von Angela McRobbie für das Geschlechterregime geprägt wurde oder von Nestor Garcia Canclini für das Imaginationsregime, nämlich als Versuch, subjektivistische und objektivistische Perspektiven zu vermitteln. Das Kunstregime steht in diesem Sinne auch nicht dem bourdieuschen Kunstfeld gegenüber, sondern zielt auf etwas anderes, nicht so sehr auf die inneren Dynamiken und Verläufe von Kapital und Karrieren innerhalb jenes Kosmos, der aus Künstlerinnen und Galeristinnen, Museumsleuten und so weiter besteht, den wir als Kunstfeld kennen, sondern auf deren Effekte. Das Kunstregime beschreibt die Herrschaftseffekte, die aus dem Kunstfeld hinausschwappen und Verbindlichkeiten sowie Dringlichkeiten an Orten und in Situationen herstellen, die bis dahin nicht von Kunst berührt schienen. Nämlich zum Beispiel die alltägliche Körpergestaltung bis in die Fingerspitzen hinein. Es lässt sich seit Jahren eine Ausweitung von Maßstäben und Kriterien auf alle Arbeits- und Lebensbereiche beobachten, die früher nur für die Kunst bzw. das künstlerische bzw. Kunstfeld galten. Die Ausmaße, in denen man das eigene Leben an Flexibilität, Mobilität und vor allem voran an Kreativität ausrichtet, sind nicht nur unternehmerische Leitlinie, sondern auch moralisches Gütekriterium geworden. Während diese Diagnose, wie wir jetzt alle wissen, disziplin- und schulenübergreifend geteilt wird oder zumindest auf großes Echo stößt, sind die Ursachen dafür längst nicht eindeutig geklärt. Dass es so weit kommen konnte, das muss betont werden, ist ja doch nach wie vor einigermaßen rätselhaft. Angela McRobbie fragt, warum, Zitat, warum hat die Figur des Künstlers, der als Arbeiter oder Arbeiterin schnell zu einem kreativen Multitasker und dann vielleicht zu einem nicht schlecht bezahlten Angestellten wird, einen prominenten Platz in den Debatten über das Potenzial der Kreativindustrien eingenommen, während der typische Künstler historisch assoziiert wird mit sporadischem oder minimalem Verdienst, mit einer Existenz an der Armutsgrenze und mit unvorhersehbaren Humanressourcen, auf die er sich stützen muss. Zitat Ende. Und natürlich muss ergänzt werden, auch die heutigen Künstlerinnen und Künstler haben es nicht nur gut, bloß 2-5% der Abgänger und Abgängerinnen von Kunsthochschulen können von ihrer Kunst leben. Tun sie es, bewegen sie sich in einem Feld, Ulf Bugenick hat das ja schon benannt, ein Winner-Takes-All-Feld, in dem der Stress überdurchschnittlich hoch und die Anerkennung unterdurchschnittlich gering ist. Zudem sind die Einkünfte so ungleich verteilt wie sonst vielleicht nur im Spitzensport. Wenige verdienen extrem viel, viele extrem wenig. Da fragt sich also, wieso taugt diese Situation zum Rollenmodell? McRobbie hat eine Antwort darauf gefunden und sagt, es ist die relative Selbstbestimmung, die mit dem kindlichen Begehren besetzte Vorstellung, sich den Traum von relativer Freiheit zu verwirklichen. Aber dieser Traum die Frage stellt sich dann natürlich, ob dieser Traum tatsächlich Wirklichkeit wird, in Form eines erfüllten oder guten Lebens, ist auch schon aufgetaucht, die Frage, oder verwirklicht er sich pervertiert zum Albtraum und wird zur alltäglichen Zumutung, und wenn ja, für wen? Kreativität bezieht sich immer, jetzt nach Beckwitz, auf die Schaffung von etwas Neuem, zweitens auf etwas affektiv Besetztes, bestenfalls Erregendes, und C, das sagt Beckwitz nicht, auf etwas im Prinzip Außeralltägliches. Diese dritte Dimension wird aber geschliffen. Kreativ sind wir nicht mehr nur als Künstler und Künstlerinnen, oder sollen es nicht mehr nur sein als Künstlerinnen und Künstler, sondern alle und nicht nur in der Bastelstunde oder der Freizeit, sondern immer. Und das bedeutet, aber was das bedeutet oder bedeuten kann, möchte ich kurz aufzeigen bzw. anreißen, weil das Projekt, wie gesagt, noch gar nicht stattgefunden hat. Die These, die ich hier vertrete, ist so banal wie grundlegend. Kreativität ist zwar einerseits ein weithin geteilter Bezugspunkt, ein Subjektivierungsanker, an dem viele ihre individuelle Entwicklung festmachen und auszurichten versuchen. Andererseits, oder besser zugleich, ist sie aber auch zum sozialen Imperativ geworden, der als Anforderung funktioniert. Kreativität als Imperativ wird gerade durch seine große Akzeptanz zur perfiden Messlatte für Persönlichkeitsentwicklung, die weit über die Leistungsbereitschaft hinausgeht, zum Disziplinierungsinstrument. Sie ist insofern auch Ideologie, als sie zum zentralen Bestandteil einer milieuübergreifenden Selbstrepräsentation und Postfordismus geworden ist. Ich glaube, das ist einigermaßen konsensuell. Kreativität wird vom Individuum gefordert, ohne dass aber die strukturellen Voraussetzungen für deren Ermöglichung überhaupt thematisiert würden. Die Bringschuld, also unter Beweis zu stellen, nicht zuletzt sich selbst gegenüber, dass man kreativ arbeitet oder gar ist, liegt dabei, ganz der neoliberalen Doktrin entsprechend, beim Individuum. Hier kommt jetzt endlich das zweite Wort aus meinem Vortragstitel ins Spiel, Depot. Ich nutze den Begriff weniger als Metapher, denn vielmehr zur Konkretisierung des Gegenstandsbereiches. Sicherlich gibt es einige Orte, und einige haben wir ja auch schon vorgestellt bekommen, in denen das Kunstregime oder das Kreativitätsdispositiv auf besondere Weise, wo es sich auf besondere Weise manifestiert. Ein ganz besonderer und zugleich auf banalste Weise paradigmatischer dieser Orte ist sicherlich jede Filiale der Einzelhandelskette Depot, Erfolgsmarke der Gries Depot Company. Ein Depot ist eigentlich ein Lager. Es kann aber auch der Ort sein, an dem sich etwas abgelagert hat, an dem sich etwas ablagert und damit einprägt. Das Lager als Aufbewahrungsort ist so ziemlich das Gegenteil des nach psychologischen Erkenntnissen arrangierten postfordistischen Verkaufsraums. Von Stapeln und Schichten unter der einzigen Prämisse des Platzsparens und dass möglichst nichts kaputt geht, kann selbst beim Discounter ja nicht mehr die Rede sein, wo die Regalbetreuer und Betreuerinnen vor allem sich als Angestellte mit Verantwortung imaginieren sollen. Erst recht nicht bei Depot, der Einzelhandelskette für Möbel, Wohnaccessoires und Dekoartikel. Nach Angaben des Portals für statistische Daten, Statista.com, besaß die Warenhauskette in den Jahren 2010 bis 2016 356 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ähnlich ausgerichtete Firma Butler, nur zum Vergleich, hat 112 Filialen und IKEA betreibt 50 Filialen. So, die Depot-Filiale ist in zweierlei Hinsicht ein paradigmatischer Ort. Einerseits, weil sie ihre Angestellten als kreative Subjekte mit permanenter Flexibilitätsbereitschaft anruft. Nicht umsonst heißt es, Zitat, nicht umsonst heißt es bei Depot, alles bleibt anders, Zitat. Und andererseits, weil sie für die Konsumenten und Konsumentinnen ein Sortiment bereitstellt, das in besonderer Weise Kreativität und Individualität repräsentiert. Angestellte, Produkte und Kunden, Kundinnen werden dabei, also will ich im Folgenden ganz kurz genauer betrachten. Ich hatte da eine empirische Forschung vor, die aber nicht stattfinden konnte, deshalb habe ich mich jetzt erstmal nur auf das Portal Kununu beschränkt, beziehungsweise da beobachtet, was die Leute so posten. Das ist ein Portal, wo Leute, Angestellte über ihre Arbeitsverhältnisse berichten. Und ich komme näher darauf zu sprechen gleich. Ja, die Depot selber hat mir auch für das Interesse an dem Unternehmen gedankt, aber geschrieben, dass sie nicht zur Verfügung stehen für die Studie, die ich vorgebe. So, die Angestellten. Für eine Karriere bei Depot wird die Homepage mit folgenden Worten. Zitat. Die Begeisterung für schöne Dinge ist die Basis unseres Erfolgs. Das macht uns zu Europas führendem Anbieter für Wohnaccessoires und wir expandieren weiter. Mit Menschen, die unsere Leidenschaft teilen, Teamplayern, die wissen, dass Umsatzziele nicht nur gemeinsam erreicht werden, Kollegen, die auch in Stresszeiten mit anpacken, Mitarbeitern, die in flachen Hierarchien zu Höchstformen auflaufen und Karrierechancen, die sich in jeder Jobposition entwickeln können. Zitat Ende. Für die Angestellten im Einzelhandel werden hier alle Standards aufgerufen, die für postfordistische Arbeitsverhältnisse insgesamt charakteristisch sind. Die Vorstellung scheint ziemlich abwegig, dass solche Angestellten verblödet und stumpf sind, weil sie, wie Siegfried Karkauer noch für die Angestellten der 20er Jahre festhielt, Zitat, zum größten Teil unter Bedingungen arbeiten müssen, die stumpf machen. Zitat. Begeisterung, Engagement, Leidenschaft, Teamfähigkeit, flache Hierarchien, all das erfordert eigenes Engagement und lässt Verblödung gar nicht zu. Es baut auf neue Subjektivierungsweisen im Sinne Michel Foucaults auf den, Zitat Foucault, Aufbau einer bestimmten Beziehung zu sich selbst, Zitat Ende, die auf Optimierung und Effektivitätssteigerung ausgerichtet ist. Will man bei Depot etwa Visual Merchandiser werden, da könnte man als über die Berufsbezeichnung an sich ja schon lange reden, also jemand, der für die visuelle Gestaltung der Filiale zuständig ist, wird zum Beispiel verlangt, Zitat, Ihre Präsentation perfekt, Ihr kreativer Anspruch hoch. Sie haben ein Auge für die optimale Optik und ein Händchen für die ideale Umsetzung. Tüfteln, bis alles passt, auch wenn es mal länger dauert. Und Sie überlassen nichts dem Zufall. Zitat Ende. Die geforderte Eigenständigkeit und Kreativität ist einerseits stete Anrufung und Subjektivierungsanforderung. Die Arbeit erfordert eine neue Gestaltung des gesamten Menschen. Es wird eine Einstellung, eine Haltung verlangt, nicht nur eine Arbeitsleistung. Das ist, glaube ich, zentral. Andererseits ist die eigenständige Kreativität aber auch eine Ideologie. Sie ist eine Anrufung, deren Umsetzung nie ganz gestattet ist und vorgegebene Rahmungen nicht überschreiten darf. So braucht der Visual Merchandiser zwar ein persönliches Händchen, ist aber zugleich verantwortlich für, Zitat, verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der visuellen Filialvorgaben nach den Depotrichtlinien, Zitat Ende. Allzu persönlich darf es also auch nicht sein, eigentlich überhaupt nicht. Man soll sich zwar voll und ganz einbringen, nur darf davon nichts zu sehen sein. Denn welche Filialvorgabe könnte schon vorgeben, was das individuelle Händchen erst schaffen soll? Und um Missverständnisse gleich auszuschließen, gibt es klare Regeln. Zitat von dem Facebook-Depot-Team, Zitat, der sogenannte Shop-Look wird von der Unternehmenszentrale aus gesteuert und über interne Kommunikationstools und Prozesse an die Filialmitarbeiter weitergegeben. Zitat Ende. Also das Depot-Team hat dann schon geantwortet, nur auf dann Fragen, die so ein bisschen weitergehen, da wurde dann nicht mehr reagiert. Darüber hinaus stecken in den blumigen Ausschreibungen ja auch unverhohlene Drohungen, in Stresszeiten mit anpacken, auch wenn es mal etwas länger dauert. Selbstbestimmung ist sicherlich etwas anderes. Und was sagt eigentlich der Betriebsrat dazu? Nichts, denn es gibt gar keinen. So, ich halte das vielleicht auch kurz jetzt, also auf diesem Kununu-Portal, da haben 270 Leute Bewertungen zu Depot abgegeben. Man muss natürlich in Rechnung stellen, dass man sich vielleicht an so einem Portal nur wendet, wenn man eh irgendwas auszusetzen hat. Aber dafür gibt es auch ganz viele Fake-Bewertungen, die fünfmal. Also man kann grundsätzlich gibt es zwei Oberthemen, Wohlfühlfaktor und Karrierefaktor. Und darunter kann man dann so Sachen bewerten wie Zusammenhalt unter den Kollegen, interessante Aufgaben, Kommunikation oder so, Wohlfühlfaktor. Und Karrierefaktor, Weiterbildung, Gehalt, Sozialleistung, Image. So, ne? Und die meisten, die da so posten und Sternchen vergeben, man kann 5 Sternchen vergeben, machen das sehr differenziert und also das, da gehen sehr positive Bewertungen mit sehr negativen durchaus Hand in Hand. Und dann gibt es aber immer wieder so Wertungen, wo überall 5 Sternchen gegeben sind, weil am Ende gibt es nämlich auch eine Gesamtwertung und das wird dann halt vom Depot oder Geschäftsleitung natürlich beobachtet. Das heißt, der Schnitt, der sich insgesamt ergibt von 2,57 Sternchen, der ist schon relativ hoch, weil es eben einige dieser nur 5 Sterne Bewertungen gibt. So. Was jetzt für die Frage nach Verwirklichung von kreativen Potenzialen sehr interessant ist, sind so auf Kategorien wie interessante Aufgaben, Kommunikation oder Work-Life-Balance. Und in all diesen Bereichen schneidet das Depot extrem schlecht ab. Die Angestellten, die dürfen dann auch so Kommentare dazu abgeben, beschweren sich durchweg eigentlich, dass alles nur nach Vorgabe und Depotnorm geschehen muss. Also unterm Strich bestätigt sich der Verdacht, dass die Grenzen der freien Entfaltung innerhalb der Depotfiliale relativ eng sind. Das waren die Angestellten. Jetzt ganz kurz zu den Produkten. Es ist zwar sicherlich ein generelles Kennzeichen von Modeartikeln und Accessoires, dass sie zugleich massenhaft produziert werden und individuell wirken sollen. Diese individuelle Wirkung gepaart mit einer besonders betonten kreativen Ausstrahlung der Produkte hebt aber das Depotangebot noch einmal hervor. Nicht, dass Depot hier der einzige Anbieter wäre, im Gegenteil, hier zeigen sich die neuen Standards nur in besonderer Weise. Mit kreativer Ausstrahlung ist in diesem Fall gemeint, dass den Accessoires und Einrichtungsartikeln vorgefertigte Charakteristika aufgeprägt sind, die man vor 20, 30 oder 40 Jahren ihnen vielleicht noch selbst nach dem Kauf hinzugefügt hätte. Eine kleine Mitteilung auf der geschenkten Tafel Schokolade, ein persönlicher Spruch auf einer Kladde oder Tasse, Tannenzapfen und getrocknete Orangenscheiben im Glas als Tischdekoration, Kordel an Holzherzchen, Holzherzchen an Kordel. Noch die Suche nach kreativer Aufladung durch persönliche Nachrichten oder unerwartete Kombinationen mit anderen Dingen vom Flohmarkt oder aus dem Wald wird einem abgenommen. Zum Beispiel Lappenmoosmix Green, Mundgrün 100 Gramm, 2,99. Also das jetzt zu den Produkten. Dritter Punkt, die Kunden und Kundinnen. Die Kunden von Depot sind mehrheitlich Kundinnen. Also dazu braucht man, glaube ich, kein Soziologe zu sein. Da stellt man sich eine Viertelstunde an die Kasse und das an 3 verschiedenen Tagen und man sieht, die Tendenz ist eindeutig. Schwule Männer machen dann noch die Ausnahme, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Publikum als samstagsvormittags beim Baumarkt. So eindeutig wie für wenige andere Bereiche des privaten Alltags sind für die Gestaltung des privaten Wohnraumes einer normativen Zuschreibung ebenso wie massenhaft gelebter Praxis zufolge die Frauen zuständig. Deshalb sind es auch in erster Linie Frauen, die bei Depot einkaufen. Es wird von der scheinbar uralten und doch auch spezifisch modernen Trennung in Privates und Öffentliches her, dass hier in der Regel Frauen eher diejenigen sind, die sich für die Einrichtung der familiären Wohnung zuständig fühlen und die, falls es keine Familienwohnung zu gestalten gibt, den eigenen Lebensbereich eher mit verzierenden Gegenständen ausschmücken als Männer, das in der Regel natürlich nur Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten tun. Was selbstverständlich nicht heißt, dass Männer dazu nicht in der Lage sind. Also es geht um soziale Zuschreibung, um Sozialisierungseffekte und nicht um Wesensbestimmung. Das ist ja, glaube ich, klar. Diese geschlechtliche Trennung ist dann noch einmal, wie Christine Resch in einer empirischen Studie aufgezeigt hat, hinsichtlich der Klassendisposition zu differenzieren. Also die Studie von Christine Resch ist ganz interessant, die heißt Schöner Wohnen. Und da arbeitet sie eigentlich mit Bourdieu und versucht aber Bourdieu dazu kritisieren. Ist ein anderes Thema. Jetzt nur auf die empirischen Ergebnisse bezogen, zeigt sie auf, wie einerseits eben die Inneneinrichtung fest in Frauenhand ist und andererseits diese Frauenhand aber dann nochmal differenziert werden muss nach Klassendisposition. Nämlich während die unteren sozialen Milieus die Dekoration der Wohnung als Teil der weiblichen Hausarbeit verstehen, wird in den gebildeteren und reicheren Schichten zwar auf Gemeinsamkeit geachtet, faktisch aber bestimmt, also die setzen sich dann beide hin und erzählen den so Soziologin, dass sie das gemeinsam entscheiden und dass sie ein gemeinsames Interesse an der Innenausstattung haben. Faktisch ist es aber auch da die Frau, die das alles regelt. Ausgenommen das Zimmer des Mannes, da hat er die Hoheit über die Gestaltung. So. Jetzt wollte ich eigentlich im Rahmen dieses Projekts auch noch fragen, wie das über solche Institutionen wie die Einrichtungshäuser reproduziert wird, diese Art von klassenbasiertem Geschlechterverhältnis. Dazu ist es eben noch nicht gekommen, aber das liefere ich dann irgendwann noch nach. So. Das ganze Beispiel des Einrichtungshauses habe ich gewählt, weil ich davon ausgehe, dass sich in besonderer Weise ein Phänomen dabei aufzeigen lässt, dass ich die kulturelle Einrichtung nenne. Ja, sich einzurichten ist eine ambivalente Angelegenheit. Nicht zufällig transportiert das deutsche Wort einrichten verschiedene Konnotationen. Zum einen bedeutet sich einrichten, es sich gemütlich zu machen und sich die Dinge anverwandeln, wie Hartmut Rosa das ja nennt. Das ist meist auch positiv konnotiert, weil die Welt da draußen potenziell eine feindliche ist oder zumindest oft so erscheint. Auf jeden Fall ist die sehr komplex und man muss sich Raster und Muster schaffen, um die Orientierung nicht zu verlieren. Dabei helfen dann ja auch so Zeitschriften, die wir eben gesehen haben. Jedes kulturelle Sich-Einrichten in eine gegebene Welt ist insofern auch eine Humanisierung von Umwelt, wie der marxistische Kulturtheoretiker Thomas Metscher schreibt. Sie macht die Welt, in der wir leben, menschlicher. Hier lauert aber selbstverständlich auch eine negative Konnotation, denn klarkommen kann auch heißen, sich mit der jeweiligen Situation abzufinden, mit den Verhältnissen in der Welt, wie sie nun mal ist, sich abzufinden. Sich einrichten hatte eben deshalb auch in der kritischen Theorie da auch immer den Beiklang der Absage an revolutionäre Ansprüche. Es trug den Vorwurf von Aufgeben und Verrat in sich. Auch wenn stets die strukturellen Dimensionen gesellschaftlichen Wandels betont wurden, die die Arbeiterklasse weitgehend vom revolutionären Projekt abgebracht hat, so stellt doch die Enttäuschung über diese Absage einen der wichtigsten Ausgangspunkte der kritischen Theorie überhaupt dar. Bei Max Horkheimer und Theorie wie Adorno erscheint die materialistische, Zitat Adorno, Einrichtung im Bestehenden, der partikulare Egoismus, Zitat Ende, sicherlich vor allem als struktureller Zwang, aber die Geschichte der alten Religionen wie auch der modernen Parteien und Revolutionen vermag zu lehren, Zitat Horkheimer, dass der Preis fürs Überleben das praktische Mitmachen, die Verwandlung der Idee in Herrschaft ist, Zitat Ende. Auch bei Marcuse ist es die technische neue Arbeitswelt, die eine Schwächung der negativen Position der Arbeiterklasse zu dieser erzwingt. Und dennoch, und gerade weil solche Zwänge weder in Ursache noch Wirkung als naturgegeben angesehen werden, wird kein Zweifel daran gelassen, dass hier auch ein Versagen vorliegt. Mit den Worten Marcuses, die soziale, Zitat, und kulturelle Integration der Arbeiterklasse in den Kapitalismus war auch das Werk der Arbeiterklasse selbst. Das sich einrichten als Prozess und Werk entzieht sich nie ganz der Verantwortung der Subjekte. Beide Wertungen, die positive wie die negative, heften sich hier an die subjektiv-praktische Einrichtung. Es gibt darüber hinaus die strukturelle objektive Dimension des Einrichtens, nämlich ist die Einrichtung immer auch gewonnene Praxis, verfestigte Routine, Institutionen. Man spricht von Einrichtungen, wenn man von Psychiatrien spricht oder an Altersheime denkt, aber auch Ministerien, Museen oder andere Institutionen können als Einrichtung verstanden werden, weil sie nicht nur eingerichtet wurden, also bestehen, sondern ja auch aktiv auf die Praxis der Individuen einwirken, lässt sich sagen, Einrichtungen sind nicht nur eingerichtet worden, sie richten auch ein. Sie sind Teil von sozialen Kräfteverhältnissen, in denen, wie Pierre Dieu sagt, die diversen Sichtweisen von sozialer Welt geprägt werden. So prägen eben auch die Einrichtungshäuser, soll damit gesagt sein. Sie wirken, wie auch immer, vermittelt auf das sich Einrichten im Sinne des Orientierung generierenden Gemütlichmachens. Institutionen disponieren die Kuschelecken dieser Welt. So, eine solche Institution ist auch das Einrichtungshaus. Noch einmal in Kürze meine Schlussfolgerung. Hier wird Kreativität gefordert und in die Selbstbilder von Angestellten und Kunden und Kundinnen implementiert, als Bestandteil von Subjektivierungsweise, weil sie weiterhin akzeptiert und als Leitbild adaptiert wird. Als Ideologie, weil sie zwar in die Repräsentationsform der Subjekte einfließt, ihr aber immer auch ein Anteil an Lüge und Verleugnung von Leiden innewohnt. Beide Dimensionen, subjektive und objektive, praktische und strukturelle, müssen adressiert werden, wenn die Kritik an der Kreativität wirksam werden soll.